Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche, fast jede Woche, aufs Neue über Themen, die Fußballtrainer, Fußballtrainerinnen, Jugendleiter, Trainerpapas, Trainermamas, manchmal auch Spieler interessieren. Alles immer im Nachwuchsfußball. Mir gegenüber sitzt der Sakko, einer der Gründer von Advance Football. Hallo Sakko.
Servus.
Und ich bin der Joscha, der andere Gründer von Advance Football. Und Sakko, ich sehe schon, du hast schon ein Grinsen auf dem Gesicht und dir brennt was auf den Lippen. Auf der Zunge? Oh,
auf dem Herzen.
Auf dem Herzen. Erzähl doch mal.
Mir liegt was auf dem Herzen. Ich weiß
gar
nicht.
Mir liegt was auf dem Herzen, dir brennt was auf der Zunge. Irgendwie so. Um was geht's denn?
Wir haben es geschafft, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, von der ich jetzt mal wirklich sagen kann, sie ist exklusiv. Wir hatten schon eine Webinarreihe mit ihm als externen Referenten, was wir relativ selten bei uns haben. Das meiste machen wir du und ich. Und da hatten wir schon etwas, das sehr, sehr gut ankam und viele Menschen dazu bewegt hat, irgendwie teilnehmen zu wollen, weil man sonst keinen Zugriff auf ihn hat. Als Fußball-Guru kann man fast schon sagen. Um wen geht's? Es geht um Marcel Lukassen. Ehemaliger DFB-Veteran, war dann zuletzt auch beim holländischen Fußballverband für die ganze sportliche Ausrichtung zuständig, war beim FC Arsenal für die Leiter der Nachwuchsakademie. Also sehr, sehr viele renommierte Positionen, die er bekleidet hat. Im Nahen Osten war er auch nochmal. Und wir haben jetzt nach der Webinarreihe jetzt ein Live-Event. Für uns auch in diesem Format ein Novum. Haben wir sonst auch nicht. Live finden meistens die Webinare statt und sonst haben wir einzelne Fortbildungsmaßnahmen oder, wenn wir auf dem Platz sind, mit Vereinen. In diesem Fall können sich aber interessierte Trainer anmelden, registrieren für die Veranstaltung und wir sind von Freitagabend bis Sonntagnachmittag zusammen mit Marcel und auf dem Platz. Also wir haben theoretische Vorträge von ihm, es gibt Gruppenarbeiten, es gibt praktische Umsetzungen auf dem Platz, nicht nur von Marcel selbst, sondern eben auch von den Teilnehmern. Und wie gesagt, ich freue mich deswegen so, weil es einfach ein super neues Format für uns ist, mit jemandem, an den man nicht rankommt. Also ich habe da selber Bock auf die Inhalte, weil ich eben auch noch nie bei Marcel irgendwo auf dem Platz vor Ort war, sondern wir auch alles digital gemacht haben bisher. Hier ändert sich das Ganze, heißt eine Gruppe an hochmotivierten Trainern, begrenzte Anzahl. Wir treffen uns Freitagabends, da geht's los, da hat Marcel mir schon durchklingen lassen, da geht's um den universellen Fußballreferenzrahmen. Seine Idee ist immer erstmal, dass alle vom Gleichen sprechen, dass man eine klare Idee darüber formuliert, was ist denn eigentlich dieses Spiel Fußball. Bevor wir dann in die Inhalte einsteigen, ist das dann der Startpunkt der Veranstaltung in Theorie. Dann gehen wir zusammen alle Abendessen. Ja, dieser informelle Austausch ist ja was, das wir beide lieben es ja auch. Also jede Vereinsveranstaltung endet ja irgendwie auch mit dem Bierchen und gemeinsamen Essen mit den Vereinsverantwortlichen oder den Trainern, wo man einfach nochmal über die Inhalte sprechen kann und sich austauschen kann. Dann der 18., habe ich schon gesagt, das ist der 17. Mai. Der 18. Mai ist aufgeteilt. Wir haben einen Theorie- und Praxisblock, dann eine kurze Pause mit Mittagessen und dann wieder einen Theorie- und Praxisblock. Heißt, da wird es dann in der Abwechslung von was ist die Idee dahinter in einem Vortrag zu wie sieht die Umsetzung auf dem Platz aus? Und auch dieser Aufbau ist dann irgendwie das, was es zum Leben erweckt, auch die Inhalte. Es ist bei einem Webinar trotzdem, dass wir Videobeispiele oft haben, nicht das Gleiche, wenn ich da neben dieser Übung auf dem Platz stehe, den Trainer sehe, wie er agiert mit der Mannschaft und deswegen eine Mischung aus Theorie und Praxis, bevor es dann am Sonntag nur noch praktisch wird. Es war auch ein Wunsch von Marcel, zu sagen, hey, wie wäre es, wenn wir eigentlich den ganzen Sonntagvormittag nur auf dem Platz sind? Fußball pur, ja, richtiger Fußball, nicht nur vor irgendwelchen PowerPoints stehen, sondern die Inhalte, die dann in Gruppenarbeiten erarbeitet werden. Das ist so der Schwerpunkt für Samstagabend dann auch, dass die Teilnehmer in kleinen Gruppen zusammengehen, Inhalte erarbeiten nach den Aufgaben von Marcel. Und am Sonntag müssen diese kleinen Gruppen die Aufgaben präsentieren. Ja, müssen ist jetzt vielleicht hart formuliert, ist ja irgendwie keine Lehrprobe, also muss ja keine Angst haben, durchzufallen, sondern ich muss nur Angst haben, dass ich irgendwie nicht noch mehr lerne. Und deswegen war für uns die Idee, hey, bringt die Sachen doch in die Praxis, in die Umsetzung, gemeinsam als kleines Team, dass man da auch nicht alleine dasteht und irgendwie Angst hat, bewertet zu werden, sondern ihr habt es als Gruppe erarbeitet, geht rein mit der Mannschaft, coacht echte Spieler in einer echten Form, bekommt Feedback von einem der renommiertesten Experten wahrscheinlich, die es so gibt aktuell. Ja, und so hat man irgendwie einen brutalen Mehrwert im Rahmen von 2,5 Tagen. Und für uns ist ja immer der Wunsch, so trainerfreundlich wie möglich. Deswegen ein Wochenende, dass ich mir keinen Urlaub nehmen muss. So, das mal zum Rahmen. Heißt 17., 18., 19. Mai. Wo findet das Ganze statt? In Heidelberg. Und alle weiteren Informationen zur Anmeldung, Josh, packst du wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, in die Shownotes.
Selbstverständlich. Kannst du mal noch zusammenfassen, für wen das Ganze was ist?
Ah, ist ein guter Punkt. Die am meisten davon haben werden, ist wahrscheinlich die Jugend aufwärts. Und für Großfeldtrainer deswegen am spannendsten, weil der Fußballreferenzrahmen sich oft auf das Thema 11 gegen 11 bezieht, weil das eben das Spiel vom Wochenende ist. 11 gegen 11 spielen nur C-Jugend-Aufwärtstrainer. Wir wissen aber, dass super viele engagierte Trainer aus dem Klein- und Kompaktfeldbereich an diesen Inhalten auch interessiert sind, weil ich natürlich super viel davon umsetzen kann. Ein konkretes Beispiel ist dieses KEA-Modell von Marcel, also Kommunikation, Entscheidung, Ausführung. Und es gibt diesen Blog am Sonntag, wo es um das Coachen des KEA-Modells geht. Also wie erkenne ich Fehler in der Kommunikation, also was so Wahrnehmungsgeschichten angeht. Wie erkenne ich Fehler in der Entscheidungsfindung des Spielers und wie coache ich diese? Und wie erkenne ich Fehler in der Ausführung, also im technischen Part, und wie coache ich diese? Und das ist ein Modell, für uns ist es ja Wahrnehmung, Entscheidung, Ausführung. In dem Fall ist es Kommunikation, Entscheidung, Ausführung. Das braucht ein E-Jugendspieler oder ein F-Jugendspieler theoretisch genauso. Aber Schwerpunkt dennoch die Jugend aufwärts.
Cool. Ich packe es in die Shownotes und ich freue mich auf jeden Fall auch auf das Event. Wir werden ja natürlich auch vor Ort sein als Team. Alles Weitere kriegt ihr dann eben auf der Seite, wo ihr euch anmelden könnt, beziehungsweise weitere Informationen. Lass uns mal inhaltlich reinstarten, Sakko. Und zwar harter Break, obwohl aufwärmen wird der Marcel sich mit seinen Mannschaften und mit seinen Inhalten wahrscheinlich auch. So werbst du deine Spieler vor dem Wettkampf auf oder auch deine Spielerinnen. Und lass uns da mal reingehen, ganz grundsätzlich. Was ist denn überhaupt das Ziel von Aufwärmen vor einem Wettkampf? Kannst du uns da nochmal kurz einen kurzen Abriss geben? Warum wärme ich mich denn überhaupt auf vor einem Wettkampf?
Ja, also ich erinnere mich düster an die Inhalte aus meinem Sportstudium und es ist quasi die psychologische und physiologische Vorbereitung auf die anstehende Belastung des Wettkampfs. Das mal grundsätzlich heißt, ich muss gleich erst was spielen und im Moment sitze ich aber noch im Auto oder in der Kabine. Wie schaffe ich es von meinem aktuellen Zustand, vielleicht auch, weil ich mich gedanklich mit anderen Sachen beschäftige und weil mein Körper total in Ruhe ist, dahin, dass er gleich den Wettkampf so spielen kann, dass da erstmal nichts passiert. Und dann, und das ist der zweite Part des Aufwärmens, quasi die optimale Leistungsfähigkeit für den Wettkampf herzustellen. Ja, das ist jetzt vielleicht im Kinderbereich nicht das Prio-Thema, aber nicht von Nachteil, wenn ich in der Lage bin, meine bestmögliche Leistung jetzt abzurufen. Das mal so als Ziel, Vorbereitung auf die Belastung und Herstellung der optimalen Leistungsfähigkeit.
So, jetzt unterscheidet die sich natürlich in den unterschiedlichen Altersbereichen. Ja, wenn wir uns jetzt mal auf den Kinderfußball angucken, dann ist ja so ein Wettkampftag, Gott sei Dank, nicht mehr ein Spiel, zweimal 30 Minuten und danach ist fertig, sondern es sind ja Fußballfeste, Kinderfeste, Spielfeste, you name it. Das Ziel ist also vor allem im Kinderfußball dann ja auch, wenn wir uns überlegen, wie kommen die Kinder überhaupt an so einen Spieltag in der F-Jugend, wie kommen sie denn überhaupt an oder an so einen Wettkampftag, ist es überhaupt erstmal so ein bisschen die Aufregung zu regulieren und auch ihren Bewegungsdrang zu bedienen. Ja, im Sinne von, okay, jedes Kind erstmal einen eigenen Ball erstmal rumtoben lassen, überhaupt mal auf den Rasen. Vielleicht sind die das erste Mal bei einem Wettkampf beim vereinseigenen Hauptplatz, ja, weil die sonst irgendwo hinten in der Ecke trainieren. Es ist so viel Neues, so viel, beide Eltern sind da, die sind ja beim Training auch nie dabei. Oma und Opa schauen auch noch vorbei. Also erstmal reinzubekommen, die Kinder so ein bisschen zu leveln und ein bisschen sich mit der Situation vertraut zu machen, im Sinne von Bewegungsdrang bedienen. So. Allerwichtigste hier. Und wie ich das mache, ist erstmal egal. Ich finde es immer sehr, sehr gut, wenn man den Kindern irgendwie erstmal sich selbst überlässt ein Stück weit. Ja, also jedes Kind einen eigenen Ball erstmal so ein bisschen rumtollen lassen. Dann kann ich auch wieder sehr, sehr gut beobachten als Trainer, wer ist denn heute wie drauf. Und dann gibt es halt die Kinder, die stehen mit einem Fuß auf dem Ball und spielen so ein bisschen mit der Sohle rum und gucken genannt nach unten. Und dann gibt es aber auch die, die direkt zu den Eltern rüber trippeln und halt zeigen, schau mal, ich habe heute die Nummer 7 auf dem Rücken und sich dann extrem abfeiern. So. Und da kann ich ja dann schon mal ein bisschen scannen für mich als Trainer, okay, wer braucht heute welche Ansprache, wer braucht eigentlich welches Coaching auch von mir oder auch welche Hilfe oder auch vielleicht gar keine Hilfe in dem Bereich. Und dann geht's für mich oder für uns vor allem darum, sehr schnell eine hohe Intensität reinzubekommen, weil ich kein klassisches Aufwärmen brauche im Sinne von, okay, jetzt laufen wir erstmal 5 Runden. Ja, die sind pulstechnisch sowieso schon auf 180. Alles, was ihren Bewegungsapparat angeht, Muskeln, Bändern, passiver Bewegungsapparat, ist nicht so relevant, dass ich das irgendwie groß aktivieren müsste. Wenn ich sie eben mal 1, 2, 3 Minuten mit dem Ball ein bisschen was machen lasse, dann reicht es erstmal. Und dann geht es für mich einfach rein, okay, möglichst schnell in eine hohe Intensität reinzukommen. Und wie mache ich das? Entweder erstens Fangspiele, ja, auch Fangspiele, die Kinder kennen, die wir im Training auch machen, sei es Dreiecksfangen, sei es Vierfelderfangen, sei es Schwänzchenfangen, was auch immer. Oder die zweite Variante, die mir fast ein bisschen lieber ist, ist zu sagen, ich gehe direkt in den 1-gegen-1 rein. Ja, ich habe irgendwie 2 Minitore oder fürs Aufwärmen, wenn ich manchmal keinen Platz habe, kann es natürlich auch ein Dribbeltor sein, spiele ich halt einen Lukas 1-gegen-1 oder spiele ein Umschalt-Dribbling oder spiele ein Korridor 1-gegen-1. Irgendwas, wo sie mit möglichst vielen Ballaktionen und möglichst vielen Entscheidungen relativ schnell konfrontiert sind, damit ich sie dann reinschicken kann und dann ist ja sowieso alles wie gehabt bei den Spielfesten. Ich habe einen extrem hohen Wechsel und ich muss dann nicht jedes Mal aufs Neue sie irgendwie aktivieren. Das wäre so, wenn so meine 2 Takes zu sagen, Bewegungsdrang bedienen und das zweite hohe Intensität sehr schnell reinbringen durch Fangspiele oder durch 1-gegen-1 Situationen.
Und auch hier gilt ja, das sagen wir sonst über das Training, so wie wir trainieren, spielen wir und so wie wir uns aufwärmen, so spielen wir eben auch. Wenn man so teilweise sieht, was so gemacht wird, dann ist ja viel Lauf-ABC, Laufschule dabei, dann der Reißverschlusslauf und dann irgendwie lames hin und her passen und dann sind die wohl fertig. Ja, ist halt schwierig, wenn ich mit dieser Dynamik dann auch Dynamik im Wettkampf erwarte. Das funktioniert nicht. Deswegen, ich persönlich bin voll bei dir. Also viel Bewegung und viel schnelle Bewegung. Und jetzt würde ich das noch hinzufügen, ich bin auch, also vielleicht so eine persönliche Note, dann ein Freund von einer Ritualisierung, sei es der Kreis für die Spieler oder halt diese eine Sache, die wir einfach immer dann machen, kurz bevor es losgeht, finde ich ganz cool, die Kinder lieben ja sowas dann auch, wenn sie im Kreis stehen und irgendwie was schreien dürfen und da kann man sich schon auch was einfallen lassen. Mir fällt da das ein, was wir damals mit den TSG Hoffenheim Jugendteams hatten. Das war dieser Schrei quasi vor dem Spiel. Ich weiß gar nicht, das hat sich damals von einem anderen Trainer ergeben. Es wurde dann einfach so übernommen. Die TSG ist wieder da. 5, 6, 7, 8, die Gegner werden platt gemacht. Das war so einfach immer das, was sie dann gesagt haben. Es war ganz witzig, weil es irgendwie in Summe auch nicht so viel Sinn ergeben hat, was da gesagt wurde. Aber es hat sich gereimt und die Kids fanden es cool. Und ich glaube, auch das kann dazu beitragen, dann zu wissen, okay, immer wenn wir das machen, dann steht danach der Wettkampf an und wir haben Bock. Und wir haben das auch immer alle Spieler machen lassen und nicht nur die anfangen oder auf dem Platz stehen. Das vielleicht noch als Zusatz.
Wenn wir dann in den Übergangsbereich gehen, ist, glaube ich, die Devise zu sagen, besser kurz und intensiv als lang und ausdauernd, trifft auch hier noch zu. Ja, also zu sagen, hey, möglichst kurz das Ganze halten. Ich muss nicht eine Dreiviertelstunde vorher auf Platz, nur weil sie das in der Bundesliga machen oder bei der ersten Mannschaft.
Dazu habe ich mir nämlich notiert, das wollte ich nämlich nochmal mitgeben. Die Analyse ist schon ein bisschen was älter, aber es wurden die Warm-ups der Bundesligisten angeschaut. Und das durchschnittliche Warm-up eines Bundesligisten vorm Spiel dauert 21 Minuten. Also auch hier, ja.
Ist ja auch logisch. Die trainieren ja auch, also die erstens haben sie wahrscheinlich am Vormittag, wenn sie abends spielen, schon eine Aktivierung gemacht im Hotel oder durch irgendeine kleine Trainingseinheit oder halt am Tag davor. Die haben natürlich auch ein ganz anderes Trainingsniveau. Aber ist ja so der Klassiker, den man sich aus dem aktiven Bereich kennt, okay, wir müssen eine Dreiviertelstunde vorher auf dem Platz. Wenn ich das nutze natürlich, um eine Dreiviertelstunde lang Ballkontakte zu sammeln, dann sage ich, geil, das macht absolut Sinn. Wenn es aber dazu führt, dass ich halt 20 Minuten lang Stabi und Mobi mache, dann auf keinen Fall. Lass mich mal reingehen in den Übergangsbereich. Also, ich habe ja schon gesagt, besser kurz und intensiv als irgendwie lang und ausdauernd das Ganze zu machen. Warum? Weil auch hier noch im Übergangsbereich wahrscheinlich eine sehr, sehr große Heterogenität habe, in dem wie Spieler und Spielerinnen das angehen. Ja, ich habe Spieler, die sind noch Kinder und Spieler, die sind schon ein bisschen erwachsen und träumen noch irgendwie vom Bundesliga-Profi sein. Da einfach drauf achten, okay, wie schaffe ich es denn in diesem kurzen und intensiven Intervall, das kann auch wieder durch Intensität oder Fangspiele etc. sein, wie schaffe ich es da denn, die Individualität zu beachten? Und da würde ich gerne einen kurzen Ausflug machen zum Thema Individualität beachten, wenn es darum geht, um die Ansprache von Spielern, beziehungsweise wie ich denn mit denen umgehe. Weil es gibt halt Spieler, die wollen ein Einzelgespräch, denen muss ich vorher sagen, hey, du spielst heute auf der 6 und denk doch nochmal dran, auf das und das zu achten. Es gibt aber auch Spieler, die muss ich in Ruhe lassen, weil die sowieso schon drüber sind und die brauchen auch niemanden, der sie reguliert. Ja, und da einfach so ein bisschen drauf zu schauen, okay, welcher Spieler braucht was, wer braucht individuelle Betreuung nochmal, wen lasse ich wieder in Ruhe. Aber ganz generell gilt, kurz und intensiv besser als lang und ausdauernd.
Yes.
Hast du dazu noch was?
Nee, ich finde diese Treffpunkte, die so anderthalb Stunden vor Spielbeginn sind, finde ich auch immer so affig. Also ich musste ja noch länger bei Laune halten. Ist ja noch schwieriger, dann das Timing zu finden, um die auf Spannung zu bringen. Da habe ich lieber ein bisschen zu wenig Zeit beim Umziehen und sage denen, hey, ihr müsst euch beeilen, weil da kommt schon die Spannung rein, die notwendig ist. Anstatt dass es vor sich hin plätschert und ich dann das sehr genau steuern muss auch, dass es nicht irgendwie zerfällt und auch die Konzentration dann nachlässt, weil ich schon so viel früher vor Spiel von denen will, dass sie sich damit auseinandersetzen, auch gedanklich, was jetzt gleich ansteht. Deswegen bin bei dir. Lieber die Zeit ein bisschen kürzer halten und dann dafür umso intensiver.
Und wenn es dann darum geht zu sagen, okay, ich gehe ins Großfeld, also da möchte ich gar nicht zu sehr, weil ich glaube, die bleiben grundsätzlich gleich, die Prinzipien, nach denen ich das handhaben sollte. Aber was ich nicht verstehe, warum es keine Positionsspezifiken im Aufwärmen im Großfeld gibt. Wenn ich einen Innenverteidiger habe und ich weiß, der braucht im Spiel mindestens 5 Diagobälle, dass die auch nur halbwegs in die Richtung kommen, wo er sie eigentlich hinspielen möchte, dann gebe ich ihm doch 10 Minuten, um sich mit seinem Kollegen oder mit irgendjemand oder von mir aus auch alleine diese 15, 20 Bälle halt mal diagonal schlägt. Also jedem Spieler hilft es ja auch. Vor allem, wenn ich selbst auf Kunstrasen gibt es ja auch Unterschiede. Ja, wenn es halt ein extrem stumpfer Kunstrasen ist, dann ist meine Art und Weise, wie ich einen Flugball spielen kann im Großfeld, ist halt komplett anders wie auf einem neuen Hybridrasen. Der ohne Granulat und ohne Sand auskommt, ist halt komplett unterschiedlich. Da macht es absolut Sinn, da eine Positionsspezifik mit reinzubekommen. Genauso auch das Thema für meine Außenspieler. Ja, natürlich gebe ich dem eine 1-gegen-1-Situation 4, 5, 6, 7 Mal und dann schießt er aufs Tor. Oder meinem Sechser. Natürlich pfeffere ich dem mal ein paar ekelhafte Bälle halb hoch irgendwie auf den Oberschenkel, mit denen er sich aufdrehen muss, weil das der Innenverteidiger im Spiel wahrscheinlich auch macht. So. Also da einfach ein bisschen mehr auf die Positionsspezifik beim Aufwärmen achten, würde ich mir vor allem fürs Großfeld, würde ich mir sehr, sehr gerne mehr wünschen.
Da würde ich noch hinzufügen, dass wir uns in den Szenen bewegen, die wir auch im Spiel wahrscheinlich produzieren wollen oder werden. wenn ich an die Torschussübungen so denke, ich meine, der Klassiker ist natürlich diese eine lange Schlange in der Mittellinie, dann wird abgelegt und aufs Tor geschossen. Aber selbst die angepassten Varianten daraus, wo ich dann vielleicht zwei Stationen im Zentrum habe und die so diagonal klatschen lassen und so, und die aber ein 4-3-3 spielen, wo ich mir denke, Moment, ihr habt doch nur eine Spitze, was machen denn die zwei Spieler da? Also wer soll denn da nachher noch stehen, der den so quer ablegt und der andere tief einläuft? Also sich dann schon auch zu überlegen, wie spielen wir, wie generieren wir unsere Torchancen und in welchen Situationen kommt denn vielleicht unsere Offensivspieler zum Torabschluss? Und dann gestalte ich mein Warm-up so, dass das auch in einer gewissen Wiederholungszahl vielleicht vorkommt. Und dann bin ich A, bei der Positionsspezifik, also die Spieler bekommen in Räumen, also bekommen erstmal überhaupt die Aktion, die sie brauchen, nämlich der Stürmer Torabschüsse und der Innenverteidiger entweder defensive 1 gegen 1 oder eben Spieleröffnungsszenen. Und sie bekommen das auch noch in Räumen und in Situationen und unter Druckbedingungen, die sie dann auch gleich erwarten. Ja, wenn wir quasi den Bogen spannen wieder zum Beginn, was ist das Ziel vom Warm-up? Die vorzubereiten vom Kopf her und nicht nur vom Körper auf die anstehende Anforderung und Belastung. Da muss ich mal angucken, was ist die? Und die ist nun mal nicht dieses isolierte Ablegen und aufs Tor schießen für den Stürmer. Und auf gar keinen Fall für den IV. Ja. Aber vielleicht hilft es ja, um da etwas die Denke zu öffnen.
Trifft ja auch auf den Torwart zu. Also im Warm-up habe ich 15 Schüsse, die ich aufs Tor kriege, aus 30 Metern. Und im Spiel gibt es original gar keinen in der C-Jugend aus 30 Metern, sondern die gibt es halt alle aus 5 Metern. So. Also bringe ich ja den Torwart vorher schon in Situationen, wo er halt raus muss. Sakko, spannendes Thema. Können wir gerne nochmal aufgreifen. Wenn ihr jetzt Lust habt, den Podcast weiterhin zu hören, abonniert uns, kommentiert uns, bewertet uns. Denkt dran, Marcel-Lukassen-Webinar Mitte Mai.
Live-Veranstaltung, mein Freund. Kein Webinar, live. Auf dem Platz.
Mitte Mai. Anmelden, Link findet ihr in den Shownotes. Sakko, mir hat es wieder Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Mach's gut.
Bis denn.